hat Deutschland in 3 Wochen eine neue Regierung. Erstes Thema in den Nachrichten, jetzt mit Anke Arndt.
Der Bundestag soll am 6. Mai da zusammenkommen, um über CDU-Chef Merz als Kanzler abzustimmen. Diesen Termin hat jetzt Parlamentspräsidentin Klöckner festgelegt. Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin der Koalitionsvertrag von Union und SPD abschließend gebilligt ist. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Ab morgen können die SPD-Mitglieder digital über den Koalitionsvertrag entscheiden. Ende April soll das Ergebnis vorliegen. Bis dahin hat dann auch ein kleiner CDU-Parteitag darüber abgestimmt. Außerdem muss Friedrich Merz noch formal von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat vorgeschlagen werden. Steinmeier könnte im Anschluss an die Wahl im Bundestag auch direkt Kanzler und Kabinett vereidigen. Die Sondersitzung zur Kanzlerwahl würde kurz vor einem symbolträchtigen Datum liegen. Am 8. Mai, 2 Tage später, ist der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Es wird spekuliert, dass Friedrich Merz dann als frisch gewählter Bundeskanzler auf der internationalen Bühne auftreten will.
Russland hat mit scharfer Kritik auf die jüngsten Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die im Ukraine-Konflikt unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. EU-Chefdiplomatin Kallas begrüßte die Äußerung. Man müsse mehr tun, damit sich die Ukraine selbst verteidigen könne, sagte Kallas. Im Wahlkampf hatte Merz die Taurus-Lieferung immer wieder gefordert. Der scheidende Kanzler Scholz war allerdings stets dagegen. Die internationale Kritik am russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten hält an. Die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union haben den Raketenangriff verurteilt. EU-Korrespondentin Sabrina Fritz.
Für die Geschäftsführerin der Außenministerin Annalena Baerbock ist die einzige Antwort, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Der Angriff am Palmsonntag sei ein weiterer Beweis, dass Russland das Land vernichten will, sagte sie beim Treffen der Außenministerinnen und Minister in Luxemburg. Die Gemeinschaft hatte vergangene Woche gemeinsam mit anderen Ländern Munition, Abwehrraketen und Panzer für die Ukraine beschlossen. Insgesamt würden sich die Hilfen in diesem Jahr bereits auf 23 Milliarden Euro summieren, so die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas. Sie sprach beim Treffen in Luxemburg davon, den Druck auf Putin erheblich zu erhöhen, um den Krieg zu beenden. Doch der Einfluss der Europäer ist begrenzt. Neben der militärischen Unterstützung für die Ukraine bleiben vor allem Sanktionen gegen Russland. 16 Sanktionspakete wurden bereits beschlossen, das 17. ist in Arbeit.
Die EU-Kommission hat neue Finanzhilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland angekündigt. Sie sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro betragen. In einer Mitteilung der Kommission heißt es, das Hilfsprogramm sei auf eine Zeitspanne von 3 Jahren ausgelegt. Knapp 1,2 Milliarden Euro sollen demnach als Zuschüsse fließen. 400 Millionen sind als Kredite für die Privatwirtschaft vorgesehen. Die Auszahlung des Geldes soll aber an Reformen geknüpft werden. Grund sind Korruptionsvorwürfe. Von ursprünglich 16 geplanten Containerunterkünften für Geflüchtete in Berlin wird eine weitere nicht realisiert. Wie die Senatsverwaltung dem RBB mitteilte, wird der Standort an der General-Pape-Straße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht weiter vorangetrieben. Dort war eigentlich eine Unterkunft für 240 Menschen vorgesehen. Laut Senat gab es aber keine Einigung mit den Grundstückseigentümern. Damit werden schon 4 neue Containerunterkünfte aus unterschiedlichen Gründen in Berlin doch nicht gebaut. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Er starb in der Nacht im Alter von 89 Jahren in Lima, wie seine Familie in einem Brief im Online-Dienst X mitteilte. Vargas Llosa galt als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literaturbewegung der 60er und 70er Jahre. Für seine Bücher gewann er zahlreiche Preise. 2010 bekam er den Literaturnobelpreis, nachdem er bereits viele Jahre lang als Anwärter galt. In den vergangenen Monaten hatte sich Vargas Llosa von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend bei Sonne und Wolken im Wechsel, weitgehend trocken, nur vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich. Aktuell in Berlin-Steglitz 20 Grad. In Berlin-Marzahn 21 Grad. Perleberg meldet 20 Grad und Fürstenwalde-Spree 24. Morgen zunächst freundlich, später von Süden her wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es morgen windig. Am Mittwoch viel Sonne bei bis zu 26 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Christoph Kober im Studio geht's weiter. Schönen guten Tag. Die EU-Außenministerin und Minister treffen sich heute in Luxemburg. Es sollte um die weitere Unterstützung für die Ukraine gehen und um die Lage im Nahen Osten. Europas Außenminister sind schon daran gewöhnt, dass ihre Tagesordnung von aktuellen Ereignissen überholt wird. Dabei eben oft auch von den Ereignissen in der Ukraine. Und so auch heute, berichtet unsere EU-Korrespondentin Helga Schmidt.
Dieses Mal war die Empörung besonders groß über die russischen Angriffe vom Wochenende.
Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden.
Vernichten, den Vorwurf an Putin begründet Annalena Baerbock damit, dass bei dem Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy keine militärischen Ziele erkennbar gewesen seien, sondern die Zivilbevölkerung Opfer wurde. Mehr als 30 Tote und über 100 Verletzte nach ukrainischen Angaben. Das Gegenteil der Verhandlungen über eine Waffenruhe.
Klar ist auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder erlebt, obwohl es Signale aus Washington gab, mit Putin über Frieden zu sprechen, dass nicht nur die Angriffe in der Ukraine maximal weitergegangen sind.
Kaum jemand im Kreis der Außenminister rechnet noch damit, dass die Unterhändler von Donald Trump in Moskau eine echte Waffenruhe erreichen können. Kaja Kallas, die EU-Chefdiplomatin, deutete an, dass es seitdem eigentlich noch schlimmer wurde. Wir sehen ja die tödlichsten Angriffe in diesem Krieg jetzt, genau in dieser Phase seit einem Monat, seit die Ukraine einer bedingungslosen Waffenruhe zugestimmt hat. Von russischer Seite habe man das nicht gesehen. Offene Kritik an der amerikanischen Verhandlungsführung kommt aus Polen. Außenminister Sikorski sagte, Putin mache sich lustig über den guten Willen der USA und dass die amerikanischen Verhandler immer noch glauben, Russland sei bereit, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Für die Empörung dürften auch die Kommentare eines Kreml-Sprechers gesorgt haben, der sich am Wochenende zufrieden über die Verhandlungen mit den USA geäußert hatte. Alles gehe sehr gut voran, erklärte der Sprecher, nachdem Putin mehrere Stunden mit dem amerikanischen Sondergesandten Steve Witkoff verhandelt hatte.
Ce weekend, l'horreur en Ukraine a atteint son apogée.
An diesem Wochenende hat der Schrecken in der Ukraine in Wahrheit einen neuen Höhepunkt erreicht. So wertet Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot die Entwicklung. An Palmsonntag mit Raketen auf Häuser und Menschen zu zielen, damit habe Putin die Zivilbevölkerung zur Geisel genommen.
Unsere Korrespondentin Helga Schmidt war das aus dem ARD-Studio Brüssel über das Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister. 8:08 jetzt die Zeit. Wir kommen zurück in unsere Region. In U-Bahnhöfen fühlen sich Fahrgäste in Berlin oft unwohl. Es ist oft zu schmutzig und in den Gängen und an den Bahnsteigen stehen schon mal pöbelnde, manchmal aggressive Gruppen. Im Rahmen einer Pilotphase waren seit rund einem Jahr BVG-Sicherheits- und Reinigungsmitarbeiter gemeinsam im Einsatz. Diese Teams haben vor allem auf der U8 gearbeitet, aus Gründen. Jetzt gehen die sogenannten Reinigungsstreifen in den Regelbetrieb. Darüber hinaus wird am U-Bahnhof Cottbusser Tor Neues ausprobiert. Was? Das weiß unsere landespolitische Reporterin Kirsten Buchmann.
Für Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, gehören Sauberkeit und Sicherheit auf den Berliner U-Bahnhöfen zusammen.
Aus meiner Sicht ist Sauberkeit so wichtig für die U-Bahn, weil damit eine viel höhere Hürde geschaffen wird hinsichtlich Übergrifflichkeiten.
In der U-Bahn-Station Cottbusser Tor in Kreuzberg will die BVG künftig neue Ideen testen. Dort soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im Einsatz. Der BVG-Vorstandsvorsitzende Henrik Falk sagt, das modulare Sicherheitscenter werde auf dem U-Bahnhof Cottbusser Tor zunächst ausprobiert. Laut Falk geht es dabei um ein Center,
wo dann 2-3 Kollegen drin sitzen, wo Technik ist, wo auch nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl vermittelt wird.
Das mobile Sicherheitscenter könne schnell auf- und abgebaut werden und wenn nötig, ein paar Monate später auf einen anderen Bahnhof gestellt werden, um etwa bei Sport-Großereignissen Präsenz zu zeigen. Im Bahnhof Cottbusser Tor sollen noch weitere Maßnahmen getestet werden. Geprüft wird laut Falk, ob der U-Bahn-Ausgang Süd, der seit den 80er Jahren geschlossen sei, geöffnet werden kann. Unaufgeregte Musik soll das Wohlbefinden im U-Bahnhof erhöhen. Henrik Falk.
Weil es von der Atmosphäre her besser ist, weil Leute, die sich dort nicht dauerhaft aufhalten sollen, dann ehrlicherweise auch nicht dauerhaft aushalten.
Durch sogenannte Ums-Eck-Spiegel sollen Fahrgäste außerdem verwinkelte Stellen besser einsehen können. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können. Die BVG verweist auf die Resonanz der bisherigen Reinigungsstreife-Pilotphase auf der U8 sowie Schwerpunkten der U5, U7 und U9. Laut einer aktuellen Umfrage bewerteten nahezu alle Befragten die Reinigungsstreifen positiv. 92% befürworteten, dass die Maßnahmen fortgesetzt werden. Jeder zweite BVG-Beschäftigte sagt dem Unternehmen zufolge, dass er seinen Arbeitsplatz als sicherer wahrnimmt. Diese BVG-Fahrgäste könnten sich allerdings noch mehr vorstellen als die bisherigen Reinigungsstreifen.
Finde ich grundsätzlich gut, aber habe ich jetzt noch nicht persönlich gemerkt.
Dass vielleicht mehr Personal in den U- und S-Bahnen ist, weil man ja doch relativ oft angepöbelt oder angefahren wird.
Heute startet die BVG eine Informationskampagne, unter anderem auf Plakaten, um Fahrgästen die Sicherheits- und Notfalleinrichtungen zu erklären. Als erstes geht es dabei um die Notruf- und Informationssäulen in den Bahnhöfen.
Das ist der Bericht von Kirsten Buchmann aus der Redaktion rbb24 Landespolitik. Um 5:11 ins Ausland. Der Autoverkehr in Frankreich ist für 15% der CO2-Emissionen des Landes verantwortlich. Um diese Zahl zu drücken und nebenbei noch die französische Wirtschaft anzukurbeln, hat die Regierung das sogenannte Leasing Social eingeführt. Geringverdienende können damit E-Autos für 100 Euro oder weniger im Monat leasen. Zum ersten Mal angeboten wurde diese Aktion schon Anfang vergangenen Jahres und musste kurz danach schon wieder eingestellt werden, weil die Nachfrage zu groß war. Für diesen September ist nun eine Neuauflage geplant. Dazu aus Paris Caroline Diller.
Emissionen runter, Produktion rauf und obendrein noch sozial weniger privilegierten Familien helfen. Das ist die Idee hinter dem sogenannten Leasing Social. Das Angebot richtet sich an Haushalte, deren Referenzeinkommen weniger als 15.400 Euro pro Jahr beträgt. Wer profitieren möchte, muss außerdem mindestens 15 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt wohnen oder beruflich pro Jahr mehr als 8.000 Kilometer zurücklegen. Die Maßnahme war am 1. Januar 2024 gestartet und musste schon Mitte Februar wieder eingestellt werden, weil die Nachfrage durch die Decke ging. Statt der geplanten 20.000 bis 25.000 Bestellungen wurden doppelt so viele E-Autos mit Hilfe des Leasings sozial finanziert. Die Höhe der staatlichen Zuschüsse während der ersten Runde: insgesamt 13.000 Euro pro Auto. Vor rund zwei Wochen hat Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher eine Neuauflage des Sozialleasings angekündigt, die im kommenden September starten soll. Allerdings mit neuen Konditionen, die aber noch nicht endgültig definiert sind. Offenbar sollen doppelt so viele Menschen davon profitieren können, das Budget aber um mehr als die Hälfte gekürzt werden. Heißt, die Höhe der individuellen Zuschüsse dürfte deutlich sinken. Welche Modelle von welchen Marken damit geleast werden können, ist Stand jetzt noch unklar. Das Sozialleasing ist ein Versprechen von Emmanuel Macron aus seinem Präsidentschaftswahlkampf 2022. Autos sind für mehr als 15% der französischen Treibhausgasemissionen verantwortlich und die Regierung will diese Quote drücken, um ihre Reduktionsziele bis 2030 einhalten zu können. Nebenbei will sie die europäische und besser noch die französische Produktion ankurbeln. 2024 galten die günstigsten Angebote beim Leasing Social zwischen 40 und 54 Euro im Monat für Autos, die zwar in Europa, nicht aber in Frankreich produziert werden.
Über das Sozialleasing für E-Autos in Frankreich war das unsere Korrespondentin Caroline Diller. 17.14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Profifußballer von Borussia Dortmund werden sich morgen aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Champions League verabschieden. Das 0:4 aus dem Hinspiel beim FC Barcelona dürfte kaum aufzuholen sein. Aber die obligatorische Champions League Pressekonferenz hat heute natürlich trotzdem in Dortmund stattgefunden. Reden wir drüber mit Thomas Heumann aus unserer Sportredaktion. Hallo Thomas.
Hallo.
Hatte denn BVB-Trainer Niko Kovac irgendwelche Neuigkeiten?
Ja, die hatte er schon, wobei sich Niko Kovac da noch nicht ganz festlegen wollte, ob er denn nun Kapitän Emre Can morgen tatsächlich draußen lässt. Aber es deutet alles darauf hin. Heute beim Abschlusstraining hat er schon gefehlt. Er habe seit längerem muskuläre Probleme, hat Kovac gesagt, und dass er da kein Risiko eingehen möchte. Also es sieht ganz so aus, als ob Can geschont werden soll für die Bundesliga.
Also heißt das dann, dass Dortmund die Champions League abgehakt hat?
Ja, offiziell natürlich nicht, aber wenn du deine erfahrenste Defensivkraft draußen lässt, nachdem sich zuvor schon der Abwehrchef verletzt hat, Nico Schlotterbeck, der fehlt ja noch mehrere Monate, da ist die Richtung dann schon klar. Die Bundesliga hat absolut Vorrang und das Spiel am Ostersonntag könnte für Dortmund ja tatsächlich richtungsweisend sein, nämlich für die kommende Champions League-Saison. Dortmund aktuell zwar nur Tabellenachter, aber man hofft eben doch noch, die entscheidenden Plätze gut zu machen. Ja, und am Sonntag gegen Gladbach mit einem Sieg würde man die Gladbacher schon mal überholen, denn Gladbach ist der direkte Tabellennachbar.
Traust du den Dortmundern denn zu, dass sie sich trotz einer mittelprächtigen Saison noch für die Champions League qualifizieren?
Dürfte in jedem Falle sehr, sehr schwer werden. 7 Punkte fehlen der Mannschaft aktuell zu Tabellenplatz 4. Auf dem liegt Leipzig und die Mannschaft scheint sich ja unter Trainer Scholt Löw stabilisiert zu haben. Und dass der dritte Eintracht Frankfurt noch einbricht, halte ich für auch sehr unwahrscheinlich. Und dann wären ja eben auch noch die anderen, nämlich die Mainzer, die Freiburger und eben die Gladbacher, die Dortmund allesamt hinter sich lassen müsste, bei nur noch 5 ausstehenden Spielen. Also sehr schwierig. Aber in Dortmund ist man offensichtlich der Auffassung, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, sich in der Bundesliga hochzuarbeiten, als dass man morgen gegen Barcelona 4 Tore aufholt.
Schon relativ weit oben, nämlich an der Spitze in der Bundesliga, steht der FC Bayern München. Die Münchner müssen am Mittwoch in der Champions League ran, müssen ein Tor aufholen. Das allerdings bei der abwehrstarken Mannschaft von Inter Mailand. Gibt's dazu Neuigkeiten aus Bayern?
Ja, die gibt es. Ganz bestätigt ist sie noch nicht, aber es gilt als sicher. Erwartbare Neuigkeit auch in dem Falle. Manuel Neuer wird nicht fit bis Mittwoch nach seinem Muskelfaserriss in der Wade. Das Bayern-Tor hüten wird erneut Jonas Urbich, der U21-Nationalkeeper. Sicherlich ein super Talent, aber ja keine super Stütze. Und die Bayern-Defensive wird dadurch sicherlich nicht gestärkt. Die Pressekonferenz der Bayern ist dann morgen. Und mal schauen, ob Bayern-Trainer Vincent Kompany verrät, ob er Thomas Müller da zuerst auf die Bank wieder setzt, wie im Hinspiel, oder ob Müller diesmal von Anbeginn ran darf. So oder so, wir übertragen das Spiel der Bayern am Mittwoch live und das gleiche gilt für das morgige Spiel der Dortmunder, jeweils Anstoß 21 Uhr.
Vielen Dank. Thomas Heumann war das aus unserer Sportredaktion.
Werbung.
Die Beste unter der Sonne, die Beste
Schatz,
unter der
natürlich Sonne. Natürlich bist du für mich die Beste unter der Sonne.
Das meine ich ja gar nicht. Oh. Morgen kommt doch unsere neue Makilux Designmarkise. Weißt schon, die mit den vielen Designpreisen. Ach, ich freue mich so. Die Beste unter der Sonne.
Makilux Designmarkisen made in Germany. Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Fachpartner auf makilux.com. Makilux, die Beste unter der Sonne für den schönsten Schatten der Welt.
Also, mir geht's beim Geldsparen um mehr als nur um Zinsen. Und dir? Wie wär's mit einer Bank, die dein Geld für dich vermehrt und sich damit aktiv für die Umwelt einsetzt? Bei der Umweltbank bekommst du attraktive Zinsen und ermöglichst nachhaltige Projekte. Eröffne jetzt das Tagesgeldkonto, mit dem du sparst und dich für die Zukunft stark machst. Auf umweltbank.de. Umwelt und Bank. Umweltbank.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg bleibt bis zum Abend trocken. Das Ganze bei einem Mix aus Sonne und Wolken und schwachem Wind. Die Temperaturen im Moment in Berlin zwischen 20 und 21 Grad. 22 Grad haben wir in Frankfurt und 19 Grad in Perleberg.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Anke Arndt.
Auf der westlichen A10 Baustellenstaus vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland dauert es ab Vöben 10 Minuten länger und in Richtung Dreieck Werder ab Potsdam Nord 15 Minuten länger. Auf dem Berliner Stadtring Richtung Wedding stockt der Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm etwa 20 Minuten plus. Stau außerdem auch auf dem Spandauer Damm stadtauswärts in Höhe A100 und auf dem Tegeler Weg in Richtung Jakob-Kaiser-Platz. Stadtauswärts dauert es noch länger in Fennpohl auf der Landsberger Allee, in Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee vor der Wisbierstraße, in Gesundbrunnen auf der Wollangstraße und in Spandau auf der Falkenseer Chaussee. In Rummelsburg gibt es eine neue Baustelle. Der Blockdammweg ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Im Wedding ist seit heute die Müllerstraße Höhe Londoner Straße auf eine Spur verengt Richtung Tegel. Und in Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
17.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. Seit rund einem Vierteljahrhundert strebt es Friedrich Merz merklich an, Bundeskanzler zu werden. Zwischendurch hat er einige karrieretechnische Umwege genommen. Nun steht er aber kurz davor, sein Ziel zu erreichen. Und einen fixen Termin dafür gibt's jetzt auch. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Der Bundestag soll am 6. Mai zusammenkommen, um über CDU-Chef Merz als Kanzler abzustimmen. Die Pressestelle des Parlaments hat den Termin heute bekannt gegeben. Voraussetzung für die Sondersitzung ist allerdings, dass der Koalitionsvertrag bis dahin abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine zweiwöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen der Vereinbarung. Was passieren könnte, wenn das mit der Zustimmung zur Koalition nicht klappt, darüber berät die SPD heute Abend in Hannover. Ein Gespräch mit unserer Hauptstadtkorrespondentin, dazu hören Sie hier in gut 5 Minuten. Russland hat Überlegungen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern zurückgewiesen. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow warnt deshalb vor einer so wörtlich Eskalation im Ukraine-Krieg. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher. Schon lange möchte die Ukraine die deutschen Taurus-Marschflugkörper haben, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Und schon lange antwortet der Kreml auf entsprechende Forderungen oder Diskussionen immer gleich mit Ablehnung.
Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee 2 Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei kamen nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen ums Leben. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg. Von ursprünglich 16 geplanten Containerunterkünften für Geflüchtete in Berlin wird eine weitere nicht realisiert. Wie die Senatsverwaltung dem RBB mitteilte, wird der Standort an der General-Pape-Straße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht weiter vorangetrieben. Dort war eigentlich eine Unterkunft für 240 Geflüchtete vorgesehen. Laut Senat hat es aber keine Einigung mit dem Grundstückseigentümer gegeben. Damit werden schon 4 neue Containerunterkünfte aus unterschiedlichen Gründen doch nicht gebaut. Der Berliner Senat und die BVG beraten über Möglichkeiten, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am Wochenende im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Matthias Wetzel, RBB 24.
Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, zunächst müssten Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten, dann werde man auch in die Umsetzung kommen. Eine Ausweitung der bestehenden Verbotszonen sei aber vorstellbar, so die CDU-Politikerin. Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk, sagte dem RBB, bereits jetzt stehe in der Hausordnung der Verkehrsbetriebe, dass gefährliche Gegenstände nicht im Nahverkehr mitgeführt werden dürfen. Entscheidend sei, dass die Kunden im Ernstfall richtig reagierten. Schon jetzt gäbe es auf jedem Bahnhof Notrufsäulen, es gäbe viele Kameras, damit sei also schon eine gute Grundlage vorhanden. Trotzdem würde er neue Messerverbotszonen unterstützen, weil sie der Polizei eine bessere Grundlage zum Handeln geben.
Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Velten und Neuruppin verzögert sich. Das hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mitgeteilt. Grund sei ein Ressourcenengpass bei der Leit- und Sicherungstechnik, hieß es zur Begründung. Eigentlich sollten die Bauarbeiten 2027 losgehen. Ein neuer Termin wurde nicht genannt. Der Abschnitt Velten-Neuruppin ist das erste Teilstück, auf dem eine dichtere Taktung des sogenannten Prignitz-Expresses erreicht werden soll. Ziel ist es, 2 Züge pro Stunde und Richtung zu ermöglichen. Zurzeit ist es nur einer. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend bei Sonne und Wolken im Wechsel weitgehend trocken. Nur vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich. Aktuell in Berlin-Steglitz 20 Grad, in Marzahn 21, in Perleberg 20, in Fürstenwalde-Spree 24. Morgen zunächst freundlich, später von Süden her wolkiger mit etwas Regen. Bei frühlingshaften Temperaturen wird es morgen recht windig. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Tag. Puls oder Kopf? Was gibt am Ende den Ausschlag? Puls haben viele in der SPD. Nachdem der designierte Kanzler Merz Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen, wie mit den Sozialdemokraten im Koalitionsvertrag vereinbart, unter Vorbehalt gestellt hat. Und beim geplanten 15-Euro-Mindestlohn erzählt Merz auch andere Geschichten als so mancher Genosse. Tja, und im Kopf haben manche womöglich die Frage, was passiert denn, wenn es mit dieser Koalition nicht klappt? Darüber berät die SPD heute Abend in Hannover und dorthin gereist ist Anne-Kathrin Mellmann aus unserem Hauptstadtstudio. Guten Tag.
Hallo Christoph.
Also Merz bremst die Erwartungen an Steuersenkungen und die Erhöhung des Mindestlohns. Wie sieht man das denn in Hannover bei der Sozialdemokratie?
Na, ich habe so den Eindruck, dass doch ja überwiegend eine etwas entspanntere Haltung da ist als vor allen Dingen natürlich bei den Jusos, wie sich in den vergangenen Tagen gezeigt hat. Also hier habe ich eher so ältere Teilnehmer bisher gesichtet. Die Veranstaltung hat aber auch noch nicht angefangen. Mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Das ist ja ein Dialogformat. Das bedeutet, die Teilnehmer können dann Fragen stellen der SPD-Führung. Und da bin ich gespannt, was da so kommt und wie aufgeladen hier so die Stimmung sein wird und ob sie das überhaupt sein wird. Ich glaube, vielen ist doch relativ klar, dass das unter Finanzierungsvorbehalt steht, was da im Koalitionsvertrag niedergeschrieben wurde. Allerdings sagt der Juso-Chef Philipp Thürmeier auch ganz klar, genau das ist das Problem. Ja, also hier ist man offensichtlich bei einigen doch nicht so einverstanden damit, dass das überhaupt so gekommen ist, dass da so viel von wir wollen die Rede ist und so wenig von wir werden etwas umsetzen. Also Philipp Thürmer nennt diesen Finanzierungsvorbehalt eine tickende Zeitbombe.
Vor allem bei der Partei Jugend, du sagst es, regt sich der Widerstand. Wie signifikant oder relevant ist das denn? Können die Jusos jetzt diesen Vertrag kippen?
Na, signifikant auf jeden Fall, weil jetzt auch die Jusos im Bund gesagt haben, wir lehnen diesen Koalitionsvertrag ab, nachdem sich am Wochenende viele Landesverbände gemeldet hatten. Und das sind ja über 70.000 Mitglieder. Also alle unter 36 in der SPD sind automatisch Jusos. Und die haben natürlich auch ein großes Gewicht, wenn dann abgestimmt wird. Insgesamt hat die SPD ungefähr 360.000 Mitglieder. Die werden nun alle gefragt in den nächsten Tagen. Und am Ende müssen mindestens 20% überhaupt abgestimmt haben, damit dann das Quorum erreicht ist, also damit es eine gültige Stimmabgabe war. Und relevant sind die Jusos auf jeden Fall. Sie sind natürlich etwas rebellischer und sie sind auch etwas kritischer eingestellt.
Hat denn Friedrich Merz dem angestrebten Koalitionspartner mit seinen Äußerungen relativierend womöglich da einen Bärendienst erwiesen?
Na, in gewisser Weise für viele wahrscheinlich schon, die sich gefragt haben, was kann das jetzt bedeuten, gerade zum Auftakt dieser SPD-Mitgliederbefragung nochmal so klar zu machen, dass es diese Vorbehalte eben gibt, dass vieles eben nicht so ganz in Stein gemeißelt ist. Aber auf der anderen Seite, die Erfahrung zeigt, dass das Mitgliedervotum bislang immer gut ausgegangen ist, jedenfalls im Sinne der Parteispitze. Und die hofft nun, glaube ich, auch darauf, dass es dieses Mal wieder ähnlich sein wird. Hier in Hannover wurde ein Papier verteilt für alle Teilnehmer unter der Überschrift »Wir handeln für Deutschland und wir verhandeln für dich«, was ja nichts anderes heißt, als dass es mit dem Verhandeln auch noch ein bisschen weitergeht. Und da macht man auch schon mal ganz klar den Punkt, dass es ein riesengroßer Erfolg war, überhaupt ein Sondervermögen und ein Finanzpaket auf den Weg zu bringen, weil es doch jetzt darum gehen muss, dieses Land zu modernisieren, endlich zu bauen, zu sanieren und voranzukommen.
Gibt es denn noch einen anderen Punkt, mit dem die Parteiführung versucht, da zu punkten und die Leute mitzuziehen? Oder verweist man einfach darauf, hier, die Kohle stimmt, jetzt können wir sie ausgeben?
Na, ich glaube, die Alternativlosigkeit ist auch ein Argument, was im Moment wirklich verfängt. Es gibt ja wirklich so auf dem Tisch liegend erstmal keine Alternative als diese Koalition zwischen SPD und Union. Und dann auch die Lage der Welt, also was sich in den vergangenen Wochen ereignet hat, die zusätzlichen Sicherheitsbedrohungen, das gebrochene Vertrauen zwischen den USA und Europa und Deutschland, der Handelskrieg, der nun ausgebrochen ist. Also all das setzt natürlich die Menschen unter einen Handlungsdruck, die Politik unter Handlungsdruck und auch die SPD-Mitglieder.
Vielen Dank. Anne-Kathrin Mellmann war das, unsere Hauptstadtkorrespondentin live aus Hannover, wo die SPD heute Abend auf einer Konferenz bei ihren Mitgliedern um Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union wirbt. 17.30 Uhr ist es. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer dringenden Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B2 in Potsdam. Auf der Nedlitzer Straße befinden sich in Höhe Kiepenheuer Allee Kinder neben der Fahrbahn. Wir hören schon, der schwarz-rote Koalitionsvertrag, der hat einiges an Diskussionen losgetreten. Tja, aber wie finden Sie den denn? Sind Sie zufrieden oder machen Sie sich Sorgen? Darüber wollen wir heute Abend mit Ihnen sprechen in unserer Sendung Mitreden. Deutschland diskutiert, der ARD-weiten Diskussionssendung. Heute kommt sie vom Norddeutschen Rundfunk und Reporterin Alina Boe hat schon einige Stimmen gesammelt in Rostock.
Also ich meine, Mütterrente jetzt im Sinne von, wenn du Mutter bist, kriegst du mehr Geld in der Rente. Klingt super.
Ganz Bürgergeld abgeschafft finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ne?
Alle, die nicht arbeiten wollen, die sollten auch kein Geld bekommen.
Also man sollte meiner Meinung nach echt an anderen Enden sparen, zum Beispiel beim Militär oder so.
Die Regierung das ganz gut hinkriegt, habe ich eher so meine Zweifel. Ja, dieses Sondervermögen, was jetzt aufgenommen wurde, naja, das sind Bestechungsgelder. Jeder kriegt da so sein Häppchen ab. Eine riesige Wählerfarge.
Ich denke mal, das dauert ein bisschen. Und an und für sich finde ich es ganz gut, was bis jetzt passiert ist. Ich freue mich drüber, wirklich.
Dass wenig für die Umwelt gemacht wird, das ist sehr schade. Also da hätten die wirklich einen größeren Fokus drauf legen können.
Der Koalitionsvertrag steht, ein guter Plan zum Regieren. Darüber diskutieren wir heute Abend auch mit Ihnen in Mitreden von 20.15 Uhr bis 22 Uhr. Sie können uns anrufen heute Abend unter der 08000 441777 oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über mitreden.ard.de. Ab 20.15 Uhr direkt nach der Tagesschau. Geht's los. 17.32 Uhr jetzt die Zeit. Zwei Wochen Osterferien in Berlin und Brandenburg haben heute begonnen. Für manche Eltern ein langer Weg. Aber keine Sorge, Angebote gibt es reichlich, auch sportlicher Art. In der Seelenbinderhalle im Velodrom in Berlin-Prenzlauer Berg hat heute das Open Gym eröffnet. Ein Basketballangebot für alle Interessierten. Unser Reporter Markus Streim war schon mal dort.
50 junge Menschen im Wettstreit unter 8 Basketballkörben. Schon am Vormittag ist die Sporthalle fast ausgebucht. Der Jüngste auf dem Parkett gerade mal 7, die Ältesten Mitte 20, aber alles nur Jungs, obwohl sich das Angebot an alle richtet. Viele der Jugendlichen wie Rashid und Maximilian kannten sich schon vorher.
Also zuerst wollten wir auf den Ballsplatz gehen, haben dann von hier gehört und das hat mir gefallen sehr, sehr. Man kann sich auch verbessern, so entwickeln, so. Und ja, gefällt mir. Weil hier jeder so sein eigenes kleines Abteil hat, wo man spielen kann mit seinen Freunden praktisch. Im Verein sind halt nur so Leute, die du kennst und hier kannst du halt jeden fragen, ob man so ein paar 1-gegen-1 Aktionen spielen will oder sowas.
Das Open Gym im Velodrom, ein Ferienangebot vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Die Jugendlichen regeln alles untereinander. Die Betreuer um Noah Bonn gehen nur selten dazwischen.
Natürlich sind wir auch hier, wenn es irgendwie mal doch ein bisschen heißer hergeht, dass man auf die Leute zugeht. Aber natürlich auch Leute, die hierher kommen, die vielleicht noch nicht so oft gespielt haben oder sich vielleicht erstmal ein bisschen überwältigt fühlen, dass hier so viele Menschen sind, die so gut spielen. Gehen wir natürlich auch auf Leute zu, probieren vielleicht auch was beizubringen, spielen selber auch mal mit und der oberste Gedanke ist Fair Play.
Diese Streetball-Philosophie ist ja schon seit über 30 Jahren bekannt, erreicht aber offenbar nur diejenigen, die ohnehin sportbegeistert sind. So zumindest die Beobachtung von Tim, Ken und Maximilian.
Also ich habe einen Freund in der Klasse, der spielt so jeden Tag so 9 bis 10 Stunden Videospiele.
Klassenkameraden, die machen immer jeden Tag Party und sowas, so ein bisschen rauchen, vapen und noch Alkohol trinken.
Also aus meiner Klasse raucht eigentlich jeder, also wirklich jetzt jeder.
Auch diese Jugendlichen aus ihrer Komfortzone holen. Der Wunsch von Noah vom Verein für Sport- und Jugendsozialarbeit. Einfach wird das aber nicht, trotz des tollen Angebots von seinem Open Gym.
Wir haben hier eine mega gute Halle, wir haben Platz, sind immer mal auch Körbe frei, wo man einfach mal für sich ein bisschen werfen kann, wo man es einfach mal ausprobieren kann. Man kann Wurfspiele zusammenspielen, das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Wir wollen hier nicht irgendwie Elite ausbilden, sondern wir wollen einfach nur, dass alle Leute Spaß haben, eine gute Zeit haben.
Und das kann man auch noch in den nächsten Tagen bis einschließlich Donnerstag in der Seelenbindehalle im Velodrom tun, immer zwischen 11 und 16 Uhr. Wer nach Ostern noch Lust hat, dazu zu stoßen, kommt dann zwischen Dienstag und Freitag nach Kreuzberg in die Rosa-Parks-Grundschule Reichenberger Straße.
Soweit der Bericht von Markus Schreim. Der schaut sich diese Woche mal an, was man in den Osterferien alles in Berlin und Brandenburg unternehmen kann. 17.34 Uhr ist es. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice nochmal mit einer dringenden Gefahrenmeldung. Achtung weiterhin auf der B2 in Potsdam. Auf der Nedlitzer Straße befinden sich in Höhe Kiepenheuer Allee Kinder neben der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Einen unerwarteten Aufschwung der Exportzahlen um über 12%, den hat China im Monat März gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet. Auslöser waren die Zollankündigungen aus den USA. Wer also Ausfuhren vorziehen konnte als Unternehmen, hat das getan, bevor die neuen Zölle greifen konnten. Derweil zeigt sich Peking hart und gibt im Zollstreit keineswegs bei, wie Präsident Trump vielleicht angenommen hätte. Stattdessen haben die USA selbst nun Ausnahmen für chinesische Importe verkündet, weil man steigende Preise in wichtigen Segmenten befürchtet. Unser Korrespondent Benjamin Eisel zur aktuellen Lage.
Die USA haben nun elektronische Güter wie Smartphones und Computer von den massiven Einfuhrzöllen für chinesische Produkte ausgenommen. Auch für Prozessoren und Mikrochips sollen Ausnahmen gelten. Die US-Regierung reagiert damit offenbar auf Befürchtungen, elektronische Geräte könnten für US-Verbraucher deutlich teurer werden. Möglicherweise war die Regierung in Washington überrascht, dass die kommunistische Führung nicht nachgibt. China hatte auf die Zölle von Präsident Donald Trump unter anderem mit Gegenzöllen in Höhe von 125% reagiert. Mareike Ohlberg vom US-Think-Tank German Marshall Fund.
Es ist ein bisschen unklar, inwiefern es auf US-Seite komplett verstanden wurde, also wie doch überzeugt man auf chinesischer Seite ist, dass man da jetzt auf Konfrontationskurs geht und gehen muss, das auch angekündigt hat. China ist zwar insgesamt, was die Optionen angeht, in einer schwächeren Position mit Gegenschlägen, aber ist halt auch bereit, dafür jetzt bestimmte Kosten zu tragen und nicht so schnell klein beizugeben.
Die Volksrepublik importiert viel weniger aus den USA, als sie in die Vereinigten Staaten exportiert. Zölle treffen China also härter als die Gegenseite. Dennoch, China importiert unter anderem große Mengen an US-Landwirtschaftsprodukten. Um die Preissteigerungen im Inland gering zu halten, kann Chinas Führung auf andere Länder ausweichen. Dagegen können die Vereinigten Staaten viele Produkte, die China produziert, nicht ohne weiteres woanders kaufen. Die Folgen sind steigende Preise in den USA und sinkende Nachfrage bei Herstellern in China. Der Druck auf die chinesischen Händler steige, so Wang Xin, Vorsitzende der Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association. Wir beobachten, dass einige kleine Unternehmen anfangen, sich Sorgen um ihre Situation zu machen. Da sie ihre Produkte nicht verkaufen können, stehen sie unter dem Druck der Banken. Sie müssen Löhne und Lieferanten bezahlen. Wir gehen davon aus, dass die Situation in Zukunft noch dramatischer wird. Der Verband vertritt mehrere tausend Verkäufer, die unter anderem über die US-Plattform Amazon Waren in die USA verkaufen. Bislang konnten Pakete mit Warenwerten von bis zu 800 US-Dollar zollfrei in die Vereinigten Staaten geschickt werden. Trump hat angekündigt, auch diese Regelung abzuschaffen.
Das ist der Bericht unseres Korrespondenten Benjamin Eisel aus Peking.
Werbung.
Sehnsucht nach Sommer? Nach endlichem Meer? Oder Erdbeereis im Park? Egal, wonach du dich sehnst, wir haben Sonnenbrillen für dein Sommergefühl. In deiner Stärke ab 19,90 Euro. Auch auf vielmann.de. Deine Brille. Vielmann.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Schauen wir auf die Temperaturen. Die liegen in Berlin derzeit zwischen 20 und 21 Grad. 22 Grad haben wir in Frankfurt und 19 Grad in Perleberg. Bis zum Abend bleibt es weiterhin weitgehend trocken. Und es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Zuerst nochmal die Gefahrenmeldung von der B2 in Potsdam. Bitte weiterhin Vorsicht. Auf der Nedlitzer Straße befinden sich in Höhe Kiepenheuerallee Kinder neben der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben Baustellenstau mit etwa 10 Minuten Verzögerung. Auf dem Berliner Stadtring Richtung Wedding stockt der Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. Sie brauchen eine Viertelstunde länger. Stau außerdem auf dem Spandauer Damm in Höhe A100 in beiden Richtungen. Etwas länger dauert es auch noch im Wedding auf der Seestraße Richtung Stadtring und in Pankow auf der Prenzlauer Promenade stadtauswärts in Höhe am Steinberg. Bei der S-Bahn werden wegen Bauarbeiten ersatzweise Busse eingesetzt. Auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April. Auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai. Auf der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April. Und auf den Ringbahnlinien zwischen Halensee und Westend wegen des Rückbaus der Ringbahnbrücke. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
17.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Guten Tag. 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland könnte sich gut machen im Lebenslauf. CDU-Chef Merz ist nun kurz davor, diesen Posten zu bekommen und der Termin dafür steht auch. Die Nachrichten dazu hat Anke Arndt.
Der Bundestag soll am 6. Mai über CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmen. Diesen Termin hat die Parlamentspressestelle heute bekannt gegeben. Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin der Koalitionsvertrag abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine zweiwöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen des Koalitionsvertrags. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Wenn jetzt mehrere Juso-Landesverbände von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben.
Russland hat mit scharfer Kritik auf die jüngsten Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die im Ukraine-Konflikt unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. EU-Chefdiplomatin Kallas begrüßte die Äußerung. Man müsse mehr tun, damit sich die Ukraine selbst verteidigen könne, sagte Kallas. Im Wahlkampf hatte Merz die Taurus-Lieferung immer wieder gefordert. Der scheidende Kanzler Scholz war allerdings stets dagegen. Die EU-Kommission will den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland neue Finanzhilfen zukommen lassen. Sie sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro betragen, wie es in einer Mitteilung heißt. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Der größte Teil dieses Geldes soll an die palästinensische Autonomiebehörde gehen im Westjordanland. Aus Brüsseler Sicht ist diese Behörde geeignet, die Verwaltung des Gazastreifens zu übernehmen. Eines Tages im Fall einer Waffenruhe und anstelle der islamistischen Hamas, die zurzeit das Gebiet von Gaza regiert. Die EU knüpft die Auszahlung der Gelder an zwei Bedingungen. Die palästinensische Autonomiebehörde soll sie nur dann bekommen, wenn sie demokratisch Reformen umsetzt und wenn sie die Ausgabe der Gelder transparent macht.
Von ursprünglich 16 geplanten Containerunterkünften für Geflüchtete in Berlin wird eine weitere nicht realisiert. Wie die Senatsverwaltung dem RBB mitteilte, wird der Standort an der General-Pape-Straße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht weiter vorangetrieben. Dort war eigentlich eine Unterkunft für 240 Geflüchtete vorgesehen. Laut Senat hat es aber keine Einigung mit dem Grundstückseigentümer gegeben. Damit werden schon 4 neue Containerunterkünfte aus unterschiedlichen Gründen doch nicht gebaut. Die Zahl der tätlichen Übergriffe auf Journalisten hat einen neuen Höchstwert erreicht. Das geht aus einer Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig hervor. Danach wurden im vergangenen Jahr 98 Angriffe registriert und damit fast 30 mehr als im Jahr davor. Am häufigsten wurden laut Studie Journalisten in Berlin attackiert, meistens bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG, Falk, sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Velten und Neuruppin verzögert sich. Das hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mitgeteilt. Grund sei ein Ressourcenengpass bei der Leit- und Sicherungstechnik, hieß es zur Begründung. Eigentlich sollten die Bauarbeiten 2027 losgehen. Ein neuer Termin wurde nicht genannt. Der Abschnitt Velten-Neuruppin ist das erste Teilstück, auf dem eine dichtere Taktung des sogenannten Prignitz-Expresses erreicht werden soll. Ziel ist es, 2 Züge pro Stunde und Richtung zu ermöglichen. Zurzeit ist es nur einer. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend bei Sonne und Wolken im Wechsel weitgehend trocken. Nur vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich. Aktuell in Berlin-Dahlem 20 Grad, in Buch 21, in Fürstenberg-Havel 19 Grad und in Fürstenwalde-Spree 23. Morgen zunächst freundlich, später von Süden her wolkiger mit etwas Regen, bei frühlingshaften Temperaturen windig. Die Zeit 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Tag. Mitten am Tag geraten in einem Berliner U-Bahnhof 2 Männer aneinander. Einer sticht den anderen nieder. Das Opfer stirbt. Der mutmaßliche Angreifer flüchtet auf die Straße und wird dort wenig später mehrmals von Polizeibeamten angeschossen, weil er auch sie bedroht haben soll. Im Krankenhaus erliegt er später seinen Verletzungen. Dass der Hergang am Samstag und die Reaktion auf diese Tat sowie die immer wieder auftretende Messergewalt in der Hauptstadt. Nun, vom Berliner Senat heißt es, man könne die bislang 3 Messerverbotszonen ausweiten, etwa auf den öffentlichen Personennahverkehr. Ich habe Dirk Bayer, Professor für Kriminologie und Prävention an der Universität Zürich gefragt, ob ein solcher Schritt sinnvoll ist.
Na, die Diskussion haben wir jetzt schon seit über einem Jahr, diese Messerverbotszonen. Mein Standpunkt ist eher nicht sinnvoll. Also erstens muss man sie auch kontrollieren können, sonst sind sie nur Papiertiger. Die Ressourcen hat die Polizei gar nicht, ihr wirklich flächendeckend zu kontrollieren. Und zweiter Punkt ist, wir kommen ja eigentlich nicht richtig an die Ursachen ran. Warum führen denn Menschen Messer mit sich? Was bewegt sie dazu? Was sind die Einstellungen? Das adressieren wir mit diesen Verbotszonen gar nicht. Da muss Prävention ran, da müssen wir in die Schulen. Und da sind die Waffenverbotszonen jetzt aus meiner Sicht nicht der beste Weg, um das zu verändern.
Dennoch sind Sie in der Diskussion und solche Verbotszonen einzuführen, ist vielleicht auch der politisch leichtere und direkter umsetzbare Weg, als an die Prävention ranzugehen. Deswegen schauen wir da nochmal kurz drauf. Was hieße es denn für die Bevölkerung, wenn es zu so einer Ausweitung käme?
Na, die Verbotszonen bedeuten, dass die Polizei in der Regel anlasslos Menschen daraufhin kontrollieren kann, ob sie verbotene Gegenstände, Waffen mit sich führen, also dass man seine Tasche zeigen muss und dass einem dann die Messer abgenommen würden, dass dann auch ein Strafverfahren, wenn man insbesondere verbotene Messer, und über die reden wir in der Regel, wir reden nicht über die Taschenmesser, verbotene Messer, Springmesser und so weiter dabei hat. Also es ist eine Ausweitung der polizeilichen Möglichkeiten.
Gibt es da bislang Erfahrungen mit der Ausweitung solcher Verbotszonen und die Reaktion darauf?
Ja, es gibt eigentlich 2 Studien in Deutschland. Einerseits hat man in Leipzig und andererseits in Wiesbaden das mal begleitet. Die Einführung solcher Verbotszonen, jetzt nicht im öffentlichen Nahverkehr, sondern wirklich im öffentlichen Raum, einzelne Gebiete. Und die Befunde waren eher gemischt. Also die Kriminalität ist nicht nachweislich gesunken. Das Sicherheitsgefühl ist nicht nachweislich gestiegen. Also so richtig optimistisch kann man eigentlich nicht sein, dass die Verbotszonen was bringen.
Jetzt heißt es, der mutmaßliche Täter in Berlin vom Wochenende sei Polizei bekannt gewesen, wie auch das Opfer übrigens. Trotzdem hat er nun offenbar diesen Gewaltakt verübt. Also was bringt diese Polizeibekanntheit bei der Verhinderung oder eben auch Nichtverhinderung von Straftaten?
Ja, die erste Frage wäre natürlich, wegen was er bekannt gewesen ist. Kann er beispielsweise mal alkoholisiert irgendwo einen Diebstahl begangen haben? Das ist ja was ganz anderes, als ob jemand schon mit Körperverletzung, mit Aggressivität in Erscheinung getreten ist. Aber aus meiner Sicht ist tatsächlich ein Thema, und das haben wir bei mehreren Straftaten in Deutschland in den letzten Monaten gehabt. Ich denke an Aschaffenburg beispielsweise, wo auch eine Person schon mal auffällig gewesen ist, dass wir besser werden müssen. Polizei, aber auch andere Organisationen besser werden müssen im sogenannten Bedrohungsmanagement. Das heißt, einzelne Menschen, die mit Aggression und Gewalt auftreten, sie richtig einzuschätzen, richtig abzuschätzen, was möglicherweise der nächste Schritt sein könnte, eine Eskalation der eigenen Biografie. Und da gibt es mittlerweile eigentlich auch Verfahren und Instrumente, das gut zu machen. Ich finde, da muss man hingucken.
Sehen Sie da politischen Willen in die Richtung?
Ich glaube, Politik hat natürlich einen enormen Druck, von heute auf morgen jetzt etwas zu tun und zu signalisieren, wir nehmen das ernst, wir lassen die Bevölkerung nicht allein mit diesem ja auch unguten Gefühl, und deswegen kommt dann als allererstes die Waffenverbotszone. Und ich habe bislang wenig darüber gehört, ob man das Bedrohungsmanagement verbessern müsste. Von daher habe ich erstmal den Eindruck, so richtig will die Politik da anscheinend erstmal nicht ran.
Ja. Wie ist das denn überhaupt mit der Messerkriminalität? Hat die tatsächlich statistisch gesehen zugenommen?
Ja, also wir sehen in mehreren Bundesländern, auch Berlin, Zunahmen in den letzten Jahren. Aber mir ist wichtig zu sagen, das ist keine Explosion der Messerkriminalität. Aber Kriminalstatistik zeigt, dass auch Krankenhausstatistiken im Übrigen, Personen, die eingeliefert werden mit Messerverletzungen, da gibt es Zunahmen. Also es ist wertvoll, dass man sich dem Thema widmet, auf alle Fälle.
Parteien des rechten Spektrums koppeln diese Zunahme von Messerkriminalität mit der gestiegenen Zahl von Migranten in Deutschland. Ist da was dran?
Also es ist tatsächlich so, dass mehr Migranten mit Messerkriminalität in Erscheinung treten, aber es gibt auch noch genug Deutsche, die das tun. Und wenn man dann genauer hinschaut bei der Gruppe der Ausländer, da sieht man, da sind teilweise syrische Personen dabei, da sind teilweise rumänische Personen dabei, spanische Personen und so weiter. Also es gibt überhaupt nichts Verbindendes unter den Ausländern. Von daher habe ich den Eindruck, wir kommen der Lösung keinen Schritt näher, wenn wir bei dieser Diagnose Ausländer, Nicht-Ausländer stehen bleiben.
Aus Sicht eines Experten, der sich auch und viel mit Prävention beschäftigt, sind aus strafrechtlicher Sicht alle Möglichkeiten zum Schutz der Bevölkerung ausgereizt?
Man könnte natürlich immer nochmal ans Strafrecht gehen und sagen, auf schwere Körperverletzungen gibt es noch ein Jahr länger Strafvollzug, wenn man das begeht, oder andere Straftaten gibt es nochmal ein paar Jahre länger. Aber das hilft überhaupt nicht, das Thema präventiv anzugehen. Wir müssen, glaube ich, viel stärker einerseits die Schulen fit machen, dass sie Gewaltprävention implementieren, und andererseits müssen wir dieses Bedrohungsmanagement noch besser aufstellen, dass die Polizei mit den wichtigen Zusatzorganisationen richtige Einschätzungen vornimmt. Ich glaube, da muss man Acht geben und nicht einfach jetzt wieder nochmal ein Jahr oder vielleicht noch einen Nachstraftatbestand beschließen.
Das sagt Dirk Bayer, Professor für Kriminologie und Präventionsforschung an der Universität Zürich. 17.52 Uhr ist es. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Entwarnung für die B2 in Potsdam. Auf der Nedlitzer Straße befinden sich in Höhe Kiepenheuer Allee keine Kinder mehr im Bereich der Fahrbahn. An den Universitäten und Hochschulen im Land, da kommt wieder Leben rein. Das Sommersemester läuft an, und pünktlich dazu lässt eine bundesweite Umfrage der Hochschule Darmstadt aufhorchen. Die zeigt, was an Schulen geht, geht auch an Universitäten. Fast alle Studierenden nutzen mittlerweile KI, zum Beispiel in Form von ChatGPT. Stellt sich die Frage, wie regeln Unis und Hochschulen den Umgang damit? Wissenschaftsreporterin Anja Braun hat sich dem Thema gewidmet.
Die künstliche Intelligenz ist mittlerweile flächendeckend im Studium angekommen, bestätigt Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Studierende nutzen fast alle KI, auch für die Erbringung von Prüfungsleistungen. Gleichzeitig ist klar, ein Verbot lässt sich in vielen Bereichen nicht durchsetzen. Also immer wenn wir unbeaufsichtigte Kontexte haben, ist mit einer KI-Nutzung zu rechnen. Es gibt auch keine Detektoren oder ähnliche Systeme, die es 100% feststellen, ob KI zum Einsatz kam.
Als Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen Studierender versucht Tobias Seidel, die künstliche Intelligenz auch sinnvoll in den Studienalltag einzubinden. Doch insgesamt muss man feststellen, ist die Verunsicherung über den geregelten Einsatz von künstlicher Intelligenz im Studium groß. Über 80% der Studierenden wünschen sich klare Leitlinien, wie sie künstliche Intelligenz einsetzen dürfen im Studium und vor allem auch in Prüfungen. denn das ist meistens nicht klar geregelt.
Also die Nutzung von KI ist natürlich im Hinblick auf Prüfungen an Hochschulen eine Herausforderung. Und man muss auch sagen, dass es da noch keine abschließenden Antworten gibt, weil es einfach ein dynamischer Prozess ist. Also wir sehen, dass sich die Technik weiterentwickelt, die studentische Nutzung entwickelt sich weiter.
Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat den Umgang der Universitäten mit künstlicher Intelligenz im letzten Herbst ebenfalls unter die Lupe genommen. Janika Budde hat diese Studie als Senior-Projektmanagerin geleitet und stellt fest,
dass über die Hälfte der Lehrenden in Hausarbeiten in ganz unterschiedlichen Abstufungen KI zulassen, erlauben, bei Recherchetätigkeiten, beim letzten sprachlichen Schliff.
So hat zurzeit offenbar jede Universität oder Hochschule und teilweise auch jeder Fachbereich und jede Lehrkraft einen eigenen Weg, mit der KI-Nutzung umzugehen. Janika Budde vom Hochschulforum Digitalisierung sagt, dass ungefähr 65% der Hochschulen angeben, sie seien dabei, Leitlinien zu entwickeln. Deren genauere Ausgestaltung würden sie aber in der Regel wieder nach unten delegieren.
Sie sagen, ja, grundsätzlich ist es erlaubt, aber liebe Fachbereiche, guckt, was für euer Fach am besten passt.
Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart erlaubt seinen Studierenden, KI in Prüfungen zu nutzen. Er verlangt aber, dass der Einsatz dokumentiert und reflektiert wird.
Gleichzeitig ist natürlich auch klar, wenn jeder Studierende mit einem KI-System einen stilistisch sehr guten Text schreiben kann, dass wir dann die Erwartungen in dem Bereich einfach erhöhen müssen.
Die KI-Nutzung wird also dazu führen, dass die Latte der Prüfungsleistungen deutlich höher gelegt wird.
Anja Braun war das, unsere Wissenschaftsreporterin, zur Frage von künstlicher Intelligenz an Universitäten und wie Studierende die dort nutzen. 17.55 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Seit 2 Jahren herrscht im Sudan wieder Krieg. Überhaupt verbinden die meisten das Land vor allem mit gewalttätigen Konflikten und einer humanitären Katastrophe. Kaum jemand denkt beim Sudan an Poesie, und doch gibt es sie. Heute Abend ist die im schwedischen Exil lebende Lyrikerin Najla Eltom im Akutstudio bei einer Lesung zu erleben, veranstaltet vom Goethe-Institut. Und Kulturreporter Thomas Fitzel hat sie vorab getroffen.
Ihren Vornamen kann man auf 2 verschiedene Arten aussprechen. Klassisch Arabisch oder wie man das Arabische eben im Sudan spricht.
The way my community and family pronounce it, it will be Najla, Najla. In classic Arabic, it will be Najla, Najla.
Und wie alle arabischen Namen besitzt auch ihr Vornamen eine Bedeutung.
Es ist ein Adjektiv und beschreibt eine Frau mit schönen großen Augen, was ja offensichtlich nicht auf mich zutrifft. Aber es kann auch eine tödliche Wunde bezeichnen, und dies trifft vielleicht doch eher auf mich zu.
I am more like a deadly wound than a woman with beautiful eyes.
Und doch beschreibt es sie sehr gut als Autorin, Lyrikerin, Übersetzerin und politische Aktivistin. Verwundert sein von all der Gewalt und zugleich mit wachen Augen beobachten, beschreiben.
I felt this space gave me
aus der Distanz begann ich, mein Land, dessen Kultur, seine Geschichte, die sozialen Strukturen von Großfamilien und Stämmen in einem anderen Licht zu sehen und auch besser zu verstehen. Dies spiegelt sich auch in meinen Gedichten wider. Und dazu diese drängenden Fragen nach dem Warum. Warum gibt es im Sudan diese Gewaltspirale? Warum überlebt die Demokratie hier nicht, trotz so vieler Revolutionen und Graswurzelbewegungen? Warum dieser endlose Kreislauf von Revolution, kurzer Demokratie und dann erneutem Militärputsch?
Why things get stuck always and we have this cycle of violence, revolution, short democracy and then military coup.
Najla Eltom schreibt weiterhin ihre Texte und Gedichte in klassischem Arabisch, obwohl sie ja selbst aus dem Arabischen ins Englische übersetzt, aber sie will sich auch als Frau in den stark männlich geprägten Literaturkanon einschreiben. In einer Gedichtzeile tauchen Schlüssel auf, die von ihren Türen vergessen worden seien.
We write things to understand them later on.
Wir schreiben oft Dinge, die wir erst sehr viel später verstehen. Jetzt geht es bei den Schlüsseln um mein eigenes Haus, in dem ich lebte, geboren wurde, wie schon mein Vater, von dem ich mich nicht verabschieden konnte, denn als er starb, war ich im Exil. Bevor der Krieg ausbrach, wollte ich, wenn ich in den Sudan zurückkehren würde, zuallererst an das Grab meines Vaters gehen, um mich von ihm zu verabschieden. All das ist unmöglich geworden. Meine Familie musste fliehen, die ganze Nachbarschaft ist verschwunden. Wir wissen nicht, was mit unserem Haus ist, seit die nationale Armee Khartoum wieder zurückerobert hat. Das alles ist ein einziger Albtraum.
Nejla El-Tom erinnert sich, wie stolz ihr Vater war, als sie das erste Mal in Khartoum im British Council las, obwohl sie fast beschämt darüber war, weil sie doch wusste, dass er, der kaum Schulbildung besaß, wie all seine Freunde, die er mitgebracht hatte, ihre Gedichte auf Hocharabisch kaum verstehen konnte, ja sogar von den Inhalten womöglich eher verstört, wenn nicht sogar verletzt wäre. Ihre Familie ist mittlerweile in alle Winde zerstreut. Die einen flohen nach Ägypten, die anderen nach Uganda, und sie selbst lebt einige hundert Kilometer nördlich von Stockholm in einer Kleinstadt an der Ostsee mit ihrem inzwischen 14-jährigen Sohn.
Thomas Fitzel war das über Nejla El-Tom, Lesung von und Gespräch mit ihr heute Abend um 19 Uhr im Akutstudio in Berlin-Mitte in der Veteranenstraße 21.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Entwarnung für die B2 in Potsdam. Die Gefahr durch Kindermeer im Bereich der Fahrbahn Nedlitzer Straße ist vorüber. Auch ansonsten kommen Sie auf Brandenburgstraßen recht gut voran. Auf dem Berliner Stadtring Richtung Wedding stockt der Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. Eine Viertelstunde dauert es länger. Stau außerdem auf dem Spandauer Damm in Höhe A100 in beiden Richtungen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Russland hat mit Kritik auf die Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. EU-Chefdiplomatin Kallas bekräftigte, man müsse mehr tun, damit sich die Ukraine selbst verteidigen könne. Der Bundestag soll am 6. Mai zusammenkommen, um über CDU-Chef Merz als Kanzler abzustimmen. Diesen Termin hat jetzt Parlamentspräsidentin Klöckner festgelegt. Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin der Koalitionsvertrag von Union und SPD abschließend gebilligt wird. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Ab morgen können die SPD-Mitglieder digital über den Koalitionsvertrag entscheiden. Ende April soll das Ergebnis vorliegen. Bis dahin hat dann auch ein kleiner CDU-Parteitag darüber abgestimmt. Die Sondersitzung zur Kanzlerwahl würde kurz vor einem symbolträchtigen Datum liegen. Am 8. Mai, zwei Tage später, ist der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs.
Die italienische UniCredit kann ihren Einstieg bei der Commerzbank weiter vorantreiben. Das Bundeskartellamt hat keine Einwände dagegen, dass die Mailänder Bank ihren Anteil auf fast 30% aufstockt. Damit steigt die UniCredit zum größten Teilhaber auf. Ziel von UniCredit ist es, die Commerzbank gegen ihren Willen komplett zu übernehmen. Die BVG will auf bestimmten U-Bahn-Linien Sicherheits- und Reinigungskontrollen regulär einführen. Bisher laufen solche Einsätze als Probephase auf den Linien U5, 7, U8 und U9. Zusätzliche Maßnahmen sind am Cottbusser Tor geplant, das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Kirsten Buchmann, RBB 24.
In der Station Cottbusser Tor in Kreuzberg soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im 24-Stunden-Einsatz. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können.
Die Zahl der Übergriffe auf Journalisten hat einen neuen Höchstwert erreicht. Das geht aus einer Studie des Europäischen Zentrums für Presse-